Verstehen,
analysieren,
lesen,
graben, untersuchen,
spiegeln,
erklären,
entschlüsseln,
beobachten,
entdecken,
informieren,
messen, experimentieren,
zuhören.
Berlin Research. Forschung in Berlin. Der BR50 Podcast.
Hitzewellen und Waldbrände, Starkregen und Hagelschäden, das sind jetzt schon unsere Sommer und so werden sie vermutlich auch bleiben. Denn, Sie wissen das, die Klimakrise ist kein Phänomen, das in 20 Jahren beginnt, sondern sie ist schon lange da. Und weil sie nicht mehr weggeht, müssen wir uns was überlegen, wie das Leben gerade in Städten erträglicher wird und wie wir alle, Stichwort Energiewende, Energie dezentral erzeugen. Zum Beispiel, und das ist ein alter Hut, indem wir Photovoltaikanlagen auf unsere Dächer setzen, die aus Sonnenenergie dann Strom erzeugen. Oder, das ist auch bekannt, indem wir mehr Pflanzen pflanzen, die uns dann helfen, Sauerstoff zu erzeugen und die Städte kühl zu halten. Beides sind super Ideen. Also los geht's, oder? Das Problem ist nur, die Ideen konkurrieren. Und zwar um den wenigen Platz, den es in unseren Städten gibt. Und deshalb müssen wir abwägen, was wichtiger ist.
Wenn ich energieerzeugende Maßnahmen habe wie Photovoltaik, wenn ich energieeinsparende Maßnahmen habe durch moderne Technik, aber auch durch die geeigneten Materialien, dann habe ich einen sehr geringen CO2-Fußabdruck und das ist, glaube ich, das, was ein zukünftiges Gebäude haben muss.
Genügend Grün ums Gebäude, am Gebäude, gerne auch auf dem Gebäude, das ist einfach das Maß aller Dinge heute.
Ich glaube, es läuft nicht zwingend auf einen Clash hinaus. Also wir können sehr wohl ich will das gar nicht vorwegnehmen, aber eigentlich klar sagen, es gibt sehr gut die Möglichkeit, auf Photovoltaik und Grün, insbesondere im Flachdachbereich, zu kombinieren.
Das Richtige an der richtigen Stelle tun, das ist der spannende Part in der Stadtentwicklung und das kann gelingen, indem man nicht für alle die Regeln gleich macht, sondern dass man sagt, dieses Gebäude hat folgendes Potenzial, lass uns gemeinsam das heben. Und das ist eine Zusammenarbeit zwischen Architekten, Bauherren und Kommune beispielsweise. Ne?
Photovoltaik versus Begrünung in der Stadt. Das ist unser Spannungsfeld. Darüber wollen wir in der nächsten Dreiviertelstunde in diesem Podcast reden. Mein Name ist Nancy Fischer und ich freue mich sehr, dass Björn Rau bei mir ist und dass uns wiederum Jens Hasse zugeschaltet ist. Björn Rau ist kurz gesagt die Fraktion Photovoltaik. Er ist stellvertretender Leiter des Kompetenzzentrum Photovoltaik Berlin und leitet die Beratungsstelle für bauwerkintegrierte Photovoltaik, eine Einrichtung des Helmholtz-Zentrum Berlin. Schönen guten Tag, Herr Rau.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Und uns zugeschaltet aus Köln ist quasi Fraktion Baum, Diplom-Ingenieur Jens Hasse vom Deutschen Institut für Urbanistik, dem DIFU. Er arbeitet dort im Forschungsbereich Umwelt, im Team Klimaanpassung und Stadtökologie und ist außerdem der Leiter des Zentrum Klimaanpassung am DIFU. Nach eigenen Angaben der ersten bundesweit tätigen Beratungs- und Informationsstelle dieser Art, die zum Beispiel Kommunen bei der Klimaanpassung berät. Herzlich willkommen auch an Sie, Herr Hasse. Hallo.
Ja, guten Morgen aus Köln.
Fangen wir vielleicht mal an mit diesem großen Thema beim Status quo, Herr Rau. Wenn wir von Photovoltaik sprechen, denke ich immer sofort Einfamilienhaus auf dem Land, das Dach vollgepackt mit Paneelen der Photovoltaik. Aber in der Stadt ist das ein bisschen schwieriger. Wie und wo geht das denn hier überhaupt?
Ja, ich denke, das ist in der Stadt gar nicht schwieriger. Ganz im Gegenteil, wenn man so ein bisschen sich umschaut. Wir haben überall Häuser. Das ist nun mal das Charakteristikum einer Stadt. Und diese Häuser oder Gebäude haben alle Dächer, selbstverständlich. Und diese Dächer sind immer in der Sonne. Und man kann natürlich diese Dächer auch adressieren.
Dann ist vielleicht eher die Frage, warum sehe ich es denn so selten? Also anders gefragt, wo stehen wir da, wenn es um PV auf den Dächern geht in den Städten?
Ja, das ist tatsächlich eine traurige Story. Wenn man überlegt, dass nur 2% aller Solaranlagen pro Jahr in Gebäude integriert werden und alles andere auf der freien Fläche oder von mir aus auch auf der großen Aufdachanlage installiert wird, Da ist also noch sehr viel Spielraum, wie wir unsere Gebäude aktiv für die Solarenergienutzung gewinnen können. Und die Ursache ist, denke ich mal, die Industrie. Also Solarenergie ist ein wichtiges Industriefeld und möglichst günstig Solarmodule zu produzieren in Asien bringt das einfach die Situation, dass die Menschen sich auf den Markt der freien Installationen gestürzt haben. Und viele in der Baubranche auch eigentlich nicht wissen, was man mit Photovoltaik im Gebäude schon machen kann.
In Berlin kenne ich jetzt, habe es ja gerade schon gesagt, nicht so viele Dächer mit Solaranlagen, aber bald vielleicht dann, denn es soll ja ab 1. Januar 2023 das Berliner Solargesetz gelten. Also jeder Neubau zum Beispiel muss eine Photovoltaikanlage aufs Dach bekommen. Auch alte Häuser bei der Renovierung dann vom Dach. Ist das der richtige Weg?
Also ein wichtiger Schritt, ein ganz wichtiger Schritt. Wir haben ein riesiges Potenzial in den Städten. Wir haben im Prinzip mehr als die Hälfte aller Menschen dieses Planeten, die in großen Städten leben. Die verbrauchen den Großteil der Energie auch dort vor Ort und erzeugen auch dort vor Ort die großen Mengen der CO2-Emissionen, die den Klimawandel vorantreiben. Und das heißt, schon allein aus diesem Grund und in der Verantwortung, da, wo man am größten Hebel ansetzen kann, was zu tun, sind die Städte das Wichtige. Und wir haben die technischen Möglichkeiten mittlerweile und ich denke, es ist eine Frage der Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen, zum Beispiel so eine Solarpflicht oder ähnliche Situationen in anderen Bundesländern. Aber wir müssen vor allen Dingen auch Aufklärung betreiben und Architektur und Baubranche darüber informieren, dass es eben nicht nur die, mit Verlaub gesagt, hässlichen Solarmodule auf dem Dach sein müssen, sondern es kann sehr wohl auch architekturintegrierte Photovoltaik sein, die damit auch der Baukultur gerecht wird und gleichzeitig halt die ganzen versiegelten Flächen aktivieren hilft.
Da wollen wir auf jeden Fall später noch ein bisschen genauer einsteigen, was sozusagen die Alternativen sind, wie auch was es überhaupt gibt mittlerweile, was Photovoltaik angeht. Herr Hasse, vielleicht erstmal zu Ihnen. Sie beraten ja Kommunen, soziale Träger auch beim Thema Klimaanpassung, speziell also Projekte wie begrünte Fassaden oder Gründächer, die die Stadt kühlen sollen. Von was genau für Begrünung reden wir hier eigentlich? Also es geht ja um mehr als nur den Balkon zu bepflanzen.
Ja, das ist richtig. Tatsächlich hat sich ja herausgestellt, dass wir einerseits in Deutschland seit vielen Jahren erfolgreich durchaus stadtklimatische Verbesserungen vornehmen. Viele Städte sind das angegangen. Sie haben das aber sehr häufig natürlich in ihrem Bereich, dem öffentlichen Raum gemacht, den Raum, die Flächen, die sie beeinflussen können durch Planungsverfahren. Tatsächlich sind aber natürlich weit über 80%, wahrscheinlich weit über 90% der Flächen und der Strukturen in einer Stadt eben Gebäude, wie eben Herr Raus schon sagte. Und so ist es natürlich wichtig, dass auch die senkrechten Flächen oder eben die Dachflächen mithelfen, ein erträgliches Klima sowohl auf der Straße, mal grob gesagt, auf Plätzen zu machen, aber eben auch die Gebäude selber vor Aufheizung zu schützen, die ja normalerweise bisher leider durch Klimaanlagen dann wieder gegengearbeitet wird. Und hier jetzt sozusagen Lösungen zu finden, ohne energieverbrauchende Klimaanlagen auszukommen, sondern durch Fassadenbegrünung und Dachbegrünung sowohl Verschattung, Kühlung herzustellen, als auch im Winter für eine natürliche Wärmedämmung quasi zu sorgen und ganz nebenbei entsprechende, wir nennen die grün-blaue Dächer, eben auch Wasserrückhalt zu betreiben für Bewässerung dieser grünen Strukturen und eben vielleicht auch einen Beitrag zur Starkregenrückhalt, Starkregenvorsorge. Das sind die Aufgaben, die auch auf Kommunen insofern zukommen, als dass sie die Dreh- und Angelpunkte sind für Baugenehmigungen, für Satzungen, für Anreizsysteme beispielsweise, für Bürgerinnen, Bürger, für Bauherren, das tatsächlich auch umzusetzen.
Jetzt haben Sie das so schon sozusagen eingeflochten, was die Vorteile sind. Also nur noch mal zum Mitschreiben, warum das eigentlich so wichtig ist, dass wir die Gebäude begrünen, weil die halten das Regenwasser auf, die sorgen für Schatten und die sorgen dafür, dass es kühler bleibt, weil sie sozusagen Wasser kondensieren und im Winter ein bisschen besser dämmen. Sind das so die Hauptpunkte?
Das gilt insbesondere für die Dächer, für die grünen Dächer, genau.
Wie weit sind wir denn da in Deutschland auch, was dieses Thema angeht, also gerade in den Städten?
Es haben sich eigentlich alle Großstädte in Deutschland aufgemacht, schon vor Jahren dieses Thema insofern anzugehen, was die Potenziale angeht. Es gibt also nicht nur Solardach, Potenzialkarten, sondern auch Gründach-Potenzialkarten, die also beispielsweise die Dachneigung, das Gebäudealter berücksichtigen und all diese Dinge. Und dann als Bürgerinformation, als Eigentümer in Informationen dienen können. Ne? Aber tatsächlich, es gibt auch in vielen Städten solche Anreizprogramme, wie ich das schon nannte. Das heißt, dass solche Dachbegrünungen, Fassadenbegrünungen in einem gewissen Umfang unterstützt werden. Das ist in Hamburg der Fall, das ist in Karlsruhe der Fall, in Köln, in Berlin und wahrscheinlich in einer Vielzahl weiterer Großstädte in Deutschland, die halt mit quasi eine kommunale Förderung für Private geben, um einfach in Bewegung zu kommen, dort wo es möglich ist.
Und bewegt sich denn schon was? Also findet das schon statt, dass Leute das auch wirklich sehr viel nutzen oder braucht es da noch ein bisschen mehr Anschub?
Es braucht Zeit. Ähnlich wie bei der PV-Förderung, denke ich, vor ein paar Jahren ist es einfach so, dass diese Programme beworben werden müssen. Die Vorteile müssen beworben werden. Man muss bei Bauherren an dem richtigen Punkt ansetzen, dass sie das gleich mit in Sanierungen beispielsweise mit aufnehmen oder Neubauten. Tatsächlich stehen wir an bestimmten Stellen am Anfang, aber sobald diese Programme greifen, also das heißt bekannter werden, beschleunigt sich das interessanterweise. Aber es braucht zum Teil 2 Jahre und viel Unterstützung seitens dann der Grünämter oder der Umweltämter, je nachdem, um dort auch Rede und Antwort zu stehen, zu beraten. Verbraucherzentralen helfen auch schon mal mit. Das ist etwas, wo wir ein bisschen langen Atem brauchen, dann geht es auch, ne?
Gibt es denn Vorreiterstädte, Vorreiterkommunen, wo Sie sagen, das sind tolle Beispiele, da kann man sich was abschauen?
Ja, wie gesagt, sehr relativ lange hat bereits Karlsruhe eine solches Anreizsystem. Das liegt daran, dass Karlsruhe sich schon sehr, sehr lange aufgrund seiner geografischen Lage im Oberrheingraben oder im mittleren Rheingraben einfach sehr, sehr heiße Temperaturen kennt. Da haben die sich schon vor vielen Jahren aufgemacht, sehr viel quasi eine Grünstrategie als Stadtentwicklungsstrategie zu haben. Aber es gibt eben auch, wie gesagt, hier in Köln, in Hamburg ist es ein sehr interessantes Projekt, weil es eine Refinanzierungskomponente hat für die Stadt sozusagen. Und hier ist es ganz wichtig, dass auch die Bauherrenberatung einfach mit eingreift, um einfach das jemandem beizubringen, auch den Architektinnen und Architekten, die planen, was ist eigentlich möglich und was wäre sinnvoll an dem Standort, weil das ist natürlich genau das, was eine Kommune selbst viel besser weiß als der einzelne Bauherr.
Herr Rau, wir haben es eben auch schon angesprochen, also nicht nur beim Thema Begrünung gibt es viel Bewegung, wird viel gefördert, geht mehr, als man so denkt, glaube ich, als Otto-Normal-Verbraucherin, wie ich die bin, aber auch in Sachen Photovoltaik. Also was gibt es da für Innovationen, für Ideen, von denen vielleicht viele Menschen noch gar nicht so gehört haben?
Na, ich denke, die Hauptthematik ist, dass Photovoltaik eben mehr ist als die klassische, ich sag mal, blau schimmernde Solarmodulfläche, die man auf den, wenn ich hier in Berlin und Brandenburg unterwegs bin, auf den Brandenburger Dächern in den Dörfern ganz häufig zu sehen ist. Die sind super, die erzeugen sauberen Strom, das ist nützlich für uns alle und auch für die einzelnen Hausbesitzer, also ich will das gar nicht schlecht reden, aber in den großen Städten wollen wir das vielleicht nicht an jeder Stelle haben. Wir haben die Konkurrenz, wenn wir haben, richtigerweise auch den Bedarf von grünen Dächern. Wir haben auf jeden Fall auch das Thema Technik auf den Dächern, manchmal in den großen Städten natürlich auch noch Freizeitaktivitäten, da will jemand einen Dachgarten haben oder was auch immer. Und deswegen müssen wir die Gebäudehülle als Ganzes adressieren, schauen, was kann man da machen, und da ist die Baukultur natürlich relevant. Da sagt der Architekt oder die Architektin, so ein blaues Karo-Ding will ich da nicht dran haben. Aber wir haben solare Dachziegel, wir haben Leichtgewichtslösungen für die großen Werkshallen. Wir haben farbige Module für die Fassade, fürs Dach, verschiedenste Formen, verschiedenste Technologien. Es ist also ein großer Gestaltungsspielraum da. Auch der Transparenzgrad kann variiert werden, sodass man auch so halb verschattende Elemente zum Beispiel integriert und dadurch auch den Wärmeeintrag in ein Gebäude mit einer großen Glasfläche verhindert. Nicht nur, indem man einfach ein Rollo runter macht, sondern indem man einfach Verschattung bietet, die gleichzeitig die Energie, die wir nicht im Gebäude haben wollen, also die Strahlungsenergie, dann auch zum Strom umwandeln kann.
Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, Herr Rau. Entschuldigen Sie, dass ich da einhake. Diese verschattende Wirkung von Photovoltaikmodulen. Sie kennen alle Häuser aus dem Süden Europas, die immer einen relativ großen Dachüberstand haben, die bestimmte Verschattungselemente integriert haben in die Fassade, traditionell natürlich eher irgendwie aus Holz oder Metall. Diese Art von Dingen können wir auch gestalten und sind auch wirklich sinnvoll, und gleichzeitig können dann diese kleinen, wenn Sie wollen, Verschattungselemente oder Dächer über Fenstern eben auch aus Photovoltaikmodulen bestehen, ohne dass sie das Erscheinungsbild stören. Also diese Win-Win-Situation muss man unbedingt nutzen, insbesondere dort, wo vielleicht einfach Fassadenbegrünung beispielsweise nicht möglich oder nicht sinnvoll ist.
Haben wir jetzt die Solarmarkise erfunden gerade oder gibt es die schon?
Na, die gibt es schon.
Okay, aber wir sind eigentlich schon mittendrin bei unserem eigentlich ja auch so ein bisschen Konfliktthema. Denn ich will es nochmal sagen, die Podcast-Folge heute hat den Titel Mehr Grün oder mehr Photovoltaik. Also wie umgehen mit begrenztem Platz. Und das ist ja eigentlich für viele, glaube ich, schon mal überraschend, das überhaupt zu hören, dass das Konkurrenten sind. Also Photovoltaik und die Begrünung sozusagen, oder? Wie sehen Sie das, Herr Rau? Das ist ja eigentlich überraschend, wobei wir jetzt hier schon so ein bisschen dabei sind, die beiden miteinander zu verknüpfen.
Genau, also ich glaube, läuft nicht zwingend auf einen Clash hinaus. Also wir können sehr wohl auch, und ich will das gar nicht vorwegnehmen, aber eigentlich klar sagen, es gibt sehr gut die Möglichkeit, auf Photovoltaik und Grün, insbesondere im Flachdachbereich, zu kombinieren, sodass wir diese Vorteile, die Hase vorgeschlagen hat, vorgestellt hat vorhin, einfach auch für das lokale Stadtklima verbinden mit der, sagen wir mal, mit der solaren Stromerzeugung, die maßgeblich eben auch dazu beiträgt, dass wir weniger CO2 emittieren in unserem Alltag beim Energieverbrauch und der Energieerzeugung. Und dann haben wir die Klimawandelgeschwindigkeitsminimierung und gleichzeitig die Anpassung der Stadt an den nicht aufzuhaltenden, aber sagen wir mal zu verlangsamenden Klimawandel. Und beide Kombination, also die Kombination aus beidem ist halt wirklich mittlerweile auch schon technischer Standard.
Gucken wir uns das vielleicht mal an so einem Standardhaus in der Stadt. Ich meine, die wenigsten Häuser werden ja nun neu gebaut in Städten. Die allermeisten sind schon da, müssen vielleicht auch mal irgendwann saniert und im weitesten Sinne reformiert werden. Herr Hasse, wenn Sie da rangehen würden, was würden Sie sagen, was wäre denn eine optimale Lösung? Und Sie müssen jetzt Herrn Rau aber auch mit einbeziehen mit der Photovoltaik. Wie würden Sie so ein, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Altbau ist oder eher so ein 50er, 60er Jahre Gebäude, aber wir haben auf jeden Fall ein Schrägdach und ein paar Balkone und ein bisschen Außenfassade. Was würden Sie da machen?
In so einem Fall wird ja ein Dach nicht unbedingt, je nachdem, ob es ausgebaut wird, Stichwort Wohnungsnot, könnte man natürlich nochmal, müsste man hingucken. Aber sofern es statisch nicht sonderlich verändert wird, ist es, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll, die meistens relativ steilen Dächer mit Photovoltaik auszustatten, weil das auch eine sehr elegante Winkel, also Neigungslösung Richtung Sonne ist, ne, auf den Südseiten. Ich glaube, das ist klar. Gründächer sind bei solchen relativ steilen Dächern natürlich nicht so einfach anzubringen und dort sind dann, sagen wir mal, gegebenenfalls auf der Südseite, auf der beschienenen Seite, gegebenenfalls eher dann Fassadenbegrünungsmöglichkeiten, dann eine bessere Ergänzung, als zu viel Klimmzüge am Dach zu machen, ne? Wenn wir aber beispielsweise eine Sanierung haben eines Gebäudes, was sowieso ein Flachdach hat, sollte man das immer prüfen, dass es tatsächlich eine Möglichkeit gibt der Kombination. Aber ich glaube, wichtig ist, dass die Flächen, die vorhanden sind, also flache geneigte Dächer oder Flachdächer, nicht in Konkurrenz treten, also zwischen Begrünung und den Vorteilen auch für die Artenvielfalt in der Stadt, beispielsweise für das Stadtklima, wie wir schon besprochen haben, aber eben auch die Möglichkeit haben, Fläche für Photovoltaik genutzt zu werden, dadurch, dass man einfach Abstand hält. Das ist also konstruktiv gar kein Problem. Und dieses Gründach, das heißt das Substrat, dort wo das Grün drauf wächst, wirkt also gleichzeitig auch als das notwendige Gewicht, um solche aufgeständerte Photovoltaik dann auch windsicher zu befestigen auf dem Dach. Und das ist in vielen Gebäuden möglich, insbesondere denen, die einfach relativ flache Dächer haben, ne?
Herr Hase, okay, wir stellen uns jetzt mal vor, wir haben wirklich schöne, viele grüne Hauswände, aber wenn es dann ganz trocken ist, wie werden die denn eigentlich bewässert? Also muss die dann immer jemand von oben gießen?
Das ist genau das Thema neben dem reinen Unterhalt im Sinne von Schneiden und Pflegen oder Ähnlichem, ne? Hier ist natürlich die Regenwassernutzung des Gebäudes über Speichersysteme möglichst lange sozusagen das eigene Grün zu bewässern. Das wird in längeren Trockenperioden natürlich gegebenenfalls nicht reichen. Sie kennen das ja in Berlin jetzt in den letzten Wochen. Es ist sehr, sehr trocken, eigentlich seit April schon wieder oder seit März sogar. Hier wird man dann Lösungen finden müssen, die sowohl vielleicht aus nicht nur Regenwasserrückhalt, sondern eben auch einer Mischung aus vielleicht sich aus dem Grundwasser zu bedienen, aber natürlich auch werden wir nicht drum herum kommen, diese Grünsysteme zu bewässern mit Trinkwasser im Zweifelsfall, um deren Wirkung zu erhalten, ne? Sowohl die verschattende als auch vielleicht die Verdunstungskühlungswirkung und natürlich auch als Lebensraum für für Insekten und Vögel etc.
Aber das ist es uns wert, wenn man auf die Energieeffizienz.
Das sollte es uns wert sein, ja.
Ich denke, da kann man auch noch ergänzen, dass natürlich bei der Wahl der Pflanzen im Hinblick auf ihre Resistenz gegen lange Dürreperioden oder ähnliches ganz bewusst ein Augenmerk drauf gelegt werden kann. Also Stichwort ist lokales oder erstmal heimische Pflanzen und dann auch noch lokales Saatgut. Also gerade bei den Aufdachanlagen, die dann halt, je nachdem, wenn sie intensiv oder extensiv ausgeführt sind, eine sehr geringe Sedimentschicht haben, vielleicht so 8 bis 10 Zentimeter, die trocknet auch schnell mal aus über einen längeren Zeitraum. Aber es gibt natürlich einfach auch heimische Pflanzen, die mit diesen Trockenperioden zurechtkommen und eben auch nicht gegossen werden müssen. Und das ist ganz wichtig, dass wir da jetzt nicht irgendwelche, ich übertreibe jetzt mal, tropischen Pflanzen uns hinstellen, weil es dann eben eine schöne Fassade ist oder ein schönes Dach ist. Nee, es muss vor allen Dingen natürlich auch von der biologischen Resistenz her so ausgewählt werden, dass es sich in das lokale Klima anpassen kann oder einpassen kann.
Der märkische Kaktus, okay.
Ich will gerne da noch einen Punkt mit ergänzen, weil es ist ganz wichtig und richtig, was Herr Hase sagt. Wir haben natürlich auch den Gedanken, wir müssen mehr Photovoltaik in die Städte bringen, wir müssen mehr Grün in die Städte bringen und wir müssen einfach neben so einer Photovoltaikpflicht eben auch zum Beispiel im Rahmen bei diesen Sanierungen auch seitens der regulierenden Behörden mehr Druck machen auf diese Installation von Gründach, um eben das lokale Stadtklima aufrechtzuerhalten. Wir haben eine massive Nachverdichtung in den Städten, beispielsweise in Berlin. Der lokale grüne Lebensraum zwischen den Wohnblocks wird immer weniger, was ich sehr bedauere, weil ich nämlich auch denke, dass die Artenvielfalt und auch die Retentionsfähigkeit dieser Flächen viel größer ist als eine künstlich nachträgliche Aufdachgrünfläche. Aber wir haben nun mal die angesprochene Wohnungsnot und den Druck der Politik, auch mehr Wohnraum zu schaffen. Wobei ich da halt eigentlich dafür plädieren würde, alle Optionen für eine Aufstockung bei diesen großen Gebäuden vorzuziehen und in diesem Zusammenhang dann, so die Statik das erlaubt, auch gleichzeitig noch das Thema Grün und PV im Dachbereich zu berücksichtigen und nicht zwingend den letzten grünen Innenhof nachzuverdichten. Aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Wir haben es jetzt ja gerade schon immer wieder besprochen, ne? Grün oder PV im besten Fall kombiniert, aber nochmal ganz banal gefragt, was ist denn mit Blick auf die Energiebilanz wirklich wichtiger fürs Klima, dass wir die Stadt kühl halten durch Grünflächen oder dass wir Strom sparen per Photovoltaik?
Ja, wir sparen ja keinen Strom durch Photovoltaik, wir haben nur die Möglichkeit,
dass wir Strom selbst erzeugen.
Genau, wir haben natürlich die Möglichkeit, einfach Klima- oder treibhausgasfrei produzierten Strom dadurch mehr zu machen. Die Frage, was ist wichtiger, ist eine ganz spannende Frage. Ich habe es vorhin schon versucht zu sagen. Das eine ist eine Anpassungsmaßnahme an einen Klimawandel, das andere ist eine aktive Maßnahme, diesen Klimawandel vielleicht zu verlangsamen, wenn wir das im großen Stil ausrollen. Ich denke, und das ist dann vielleicht auch so ein kleiner Clash, was ist wichtiger, ist die Frage, wo ist der größere Hebel auf einer kurzen Zeitskala? Und ich glaube, wir haben ungefähr 80-85% aller europäischen Gebäude oder Großstädte sind 20 Jahre alt oder werden aber gleichzeitig auch noch die nächsten 20 bis 30 Jahre existieren. Wir werden nicht alles neu bauen, wir werden vor allen Dingen sanieren müssen. Und sanieren ist, glaube ich, und da kann Herr Hase gerne widersprechen oder vielleicht auch zustimmen, mit Photovoltaik wesentlich einfacher machbar als für die Gründachgeschichten, denn zumindest das Adressieren der Dächer mit Aufdachanlagen lässt sich bei einer Sanierung oder bei einer Nachrüstung sehr schnell machen, ohne dem Hausherrn wahnsinnig viele Zusatzmaßnahmen abzuverlangen. Statische Prüfung und dann kann eine klassische Aufdachanlage schnell drauf. Aber deswegen glaube ich, dass das der schnellere und der größere Hebel ist, den durchzuziehen. Und da, wo es möglich ist, natürlich am besten in Kombination mit Grün.
Sehen Sie das auch so, Herr Hasse, dass wir dann da sitzen mit unseren vielen Photovoltaikanlagen, aber es vielleicht doch auch ganz schön heiß wird in den nächsten 10, 20 Jahren in der Stadt?
Also wir sind tatsächlich der Meinung, dass es keinen Stopp, sondern eher natürlich eine Beschleunigung beim Klimaschutz in jeder Hinsicht geben muss bei den erneuerbaren Energien, weil wir ansonsten, das zeigen die globalen Klimaszenarien. Wenn wir diesen Pfad weiter beschreiben, wird Klimaanpassung, also Anpassung an die eintretende Klimakrise immer schwieriger. auch bei uns in den Breitengraden, in von anderen Regionen der Welt ganz zu schweigen. Das heißt, wir kommen gar nicht drumherum, diesen Weg, den wir jetzt zwangsläufig noch verstärken müssen, wirklich, wirklich deutlich weiterzugehen. Und deswegen sehe ich das ähnlich, dass wir, wo auch immer möglich, eigentlich in kürzester Zeit die Photovoltaikpotenziale ausschöpfen müssen, genauso wie die Windpotenziale in anderen Regionen in der Fläche oder offshore. Die Kombination mit dem, was wir lebenswerte Stadt nennen, die lässt sich, wie gesagt, nicht nur durch Grün erreichen, sondern vielleicht auch durch Verschattung dort, wo einfach die Möglichkeiten nicht da sind. Und insofern ist das Dachgrün, das Fassadengrün manchmal eine wundervolle Lösung für Neubauten, für wirklich große Sanierungen, vielleicht auch dort, wo in engen Gegenden auch Dachflächen für den Aufenthalt ausgebaut werden. Sie können sich vorstellen, dort könnten Restaurants sein, dort gibt es auch Kindertagesstätten, die auf Dächern mittlerweile eingerichtet werden und Auslauf brauchen. Und die sollen natürlich nicht auf dem Schwarzdach rumlaufen, sondern sollen natürlich möglichst elegant einfach auch die Natur, sagen wir mal, im begrenzten Maße dort vielleicht vorfinden. Und das sind alles Möglichkeiten, die genauso ausgeschöpft werden müssen. Das Richtige an der richtigen Stelle tun, das ist der spannende Part in der Stadtentwicklung unter Berücksichtigung all dieser Dinge, die wir in der europäischen Stadt, nämlich Kultur und auch Sicherheit und einfach ein Gemeinwesen, das ist das, was die europäische Stadt ja auszeichnet. Und das kann gelingen, indem man nicht für alle die Regeln gleich macht, sondern dass man sagt, dieses Gebäude hat folgendes Potenzial, lass uns gemeinsam das heben. Und das ist eine Zusammenarbeit zwischen Architekten, Bauherren und Kommune beispielsweise, ne?
Was mir noch eingefallen ist, dass es ja auch einen echten Benefit gibt, wenn wir beides kombinieren im Dachbereich. Also die kühlende Wirkung ist ja nicht nur interessant fürs Stadtklima, die kühlende Wirkung ist auch interessant für die Solarmodule. Denn je kühler ein klassisches Solarmodul ist, umso leistungsstärker ist es am Ende. Also die Kombination auf dem Dach mit Grün und PV ist am Ende ein doppelter Nutzen.
Was ich auch immer mal wieder höre, ist das Argument der Rückstrahlung. Das würde ich gerne noch mal einmal mit Ihnen besprechen, Herr Rau. Also so eine PV-Anlage, die sich dann irgendwie auch aufheizt und wieder Wärme in die Stadt abgibt. Ist das so oder sagen Sie, das gibt es gar nicht mehr?
Na, das sehe ich so natürlich nicht, weil am Ende ist es so, dass eine Photovoltaikanlage ja bekannterweise ein Teil des einstrahlenden Lichtes in Strom umwandelt. Und das heißt, 20% vielleicht im Durchschnitt bei einem Standard-Solarmodul, ein Fünftel der Strahlungsenergie wird in Strom umgewandelt. Es kann also nicht sein, dass plötzlich das Modul zu mehr Wärme beiträgt, sondern es wandelt ein Fünftel schon mal in Strom um, der nicht vom Gebäude aufgenommen wird, zum Beispiel dann letztendlich in Wärme umgewandelt ist und in der Stadt vorhanden ist. Dann habe ich auch die klare Zielstellung, dass die Solarmodule möglichst viel Licht absorbieren. Das heißt, sie reflektieren, ob technisch gesehen, möglichst wenig. Anders als eine klassische Gebäudefassade aus Aluminium. Wenn wir hier mal uns umgucken, hier durchs Fenster schauen, sehen wir lauter Aluminiumfassadenelemente hier im Gebäude gegenüber. Die strahlen natürlich auch zurück. Und wenn Sie die bei Sonnenstrahlung anfassen, merken Sie, dass die auch furchtbar heiß werden. Es ist kein Unterschied im klassischen Sinne. Das Solarmodul hat eine gewisse Wärmekapazität, aber ein klassisches Fassadenelement genauso.
Wenn das Photovoltaikmodule nicht tun und vielleicht noch viel weniger tun in Zukunft, dann wäre das natürlich ein großer Vorteil der gebäudeintegrierten PV-Module, weil sie dann mithelfen würden, dass ähnlich wie auch die Materialwahl von Fassaden ganz wichtig ist und von Bodenbelägen oder in Freiflächen, dass da natürlich dann nicht eine zusätzliche Aufheizung entsteht, die man eigentlich mit anderen Maßnahmen versucht gerade sozusagen zu mindern, ne?
Jetzt haben wir schon ganz viele einzelne Aspekte gehört, die dazu beitragen, dass wir in Zukunft energiesparender, energieeffizienter leben. Vielleicht nochmal konkret, wenn ich jetzt überlege, ein Haus zu bauen in der Stadt, ein neues Wohnhaus oder auch meine Wohnung zu sanieren. Was sind denn nochmal die wichtigsten Aspekte beim Thema hitzeresistentes Bauen? Also worauf sollte ich vor allem an allererster Stelle achten? Ich möchte eine PV-Anlage aufs Dach setzen. Das wäre schon mal gut. Das muss ich sowieso ab kommendem Jahr tun. Und in der Kombination vielleicht noch mal einmal zusammengefasst?
Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass Architekten und Ingenieure Lösungen bevorzugen, die ohne große Lüftung und Kühlungstechnik auskommen, mit möglichst wenig. Da gibt es Systeme, die sozusagen physikalische Effekte durch Strömung warme Luft abführen beziehungsweise Frischluft zuführen. Und natürlich ist die Ausrichtung des Gebäudes, die Gebäudefarbe, je dunkler, desto mehr heizt sich eine Fassade auf. Da hilft dann auch nicht, wenn man danach wieder grün davor setzt. Genügend Grün ums Gebäude, am Gebäude, gerne auch auf dem Gebäude. Das ist einfach das Maß aller Dinge heute. Das ist schon wichtig. Und ansonsten, glaube ich, ist es einfach wichtig, Geld in diese Gebäudehülle insofern zu stecken, um nicht nachher erhebliche Kosten für die maschinelle Kühlung eigentlich bereitstellen zu müssen. Das ist etwas, wo es viele, viele Beratungsmöglichkeiten gibt für Architekten und Ingenieure, wo wir auch mit den beratenden Ingenieuren zusammenarbeiten, einfach um sowohl das Thema nachhaltiges Bauen als auch energetisch sinnvolles Bauen und klimatisch sinnvolles einfach zu kombinieren.
Das ist sozusagen das optimale Haus, aber was kostet das denn eigentlich? Wenn ich jetzt ganz viel Geld da reinstecke, mir eine Solaranlage aufs Dach zu setzen und alles zu begrünen und alles richtig zu machen, ist wirklich gesichert, dass sich das langfristig rechnet, oder gebe ich da jetzt auch sehr, sehr viel Geld für, sagen wir mal, eine nachhaltige Wohnung aus, ohne zu wissen, ob ich das wirklich irgendwann wieder reinbekomme?
Also ganz wichtig ist das, was beispielsweise die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen sozusagen Ansatz sieht, wie auch viele, viele andere, Faktor X hier aus dem Rheinland ist und anderes. Die gucken sich den Lebenszyklus eines Gebäudes an. Ein Gebäude, hatten wir eben schon gesagt, wir haben so eine Erneuerungsquote von zwischen 1-2% pro Jahr. Wenn so wollen, wird die dann also zwischen 50 und 100 Jahren wird unsere gesamte Stadt neu gebaut oder eben saniert, kann man auch so rechnen. Das heißt, es entsteht schon einiges an neuer Substanz oder erneuerter Substanz. Und hier müssen die Lebenszykluskosten eigentlich geguckt werden und nicht nur die Investitionskosten. Das heißt, Investitionen in den Bau können wesentlich reduzieren die Energiekosten des Gebäudes und natürlich die späteren Kosten auch für Sanierungen. Sie erhalten eine hochwertigere Bausubstanz, die auch sicherlich nicht nur der Lebensqualität dient, sondern auch besser vermarktbar ist. Und insofern ist das wirklich wichtig, nicht nur vorne zu gucken, sondern auch über die gesamten 50 bis 80 Jahre, die so ein Gebäude gegebenenfalls steht, ne?
Sie nicken herauf.
Ja, genau.
Mit der Photovoltaik wahrscheinlich genauso. Man muss ein paar tausend Euro in die Hand nehmen, aber langfristig lohnt sich's?
Das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, mittlerweile allen bekannt, dass eine Photovoltaikanlage, wenn sie nicht vollkommen technisch falsch umgesetzt ist, immer auch eine Amortisation in einem sehr kurzen Zeitraum mittlerweile hat und die Investitionskosten sich schnell zurückspielen. Also eine klassische Aufdachanlage beim Einfamilienhaus, da brauchen Sie keine 10 Jahre, bis Sie die wieder über all die Maßnahmen, über die Rückvergütung aus dem EEG, aber eben auch über die eigenen Einsparungen gegenüber dem teureren und immer teurer werdenden Strom, den man von außen bezieht, wieder drin haben. Ich will noch auf zwei Punkte eingehen. Zum einen, wenn es darum geht, was passiert oder was sollte ich beachten, wenn ich ein neues Haus baue, die Baumaterialien, die ich verwende, die sollten natürlich auch eine vernünftige CO2-Bilanz haben. Also Beton ist bekannterweise ein vergleichsweise CO2-stark emittierender Baustoff. Und hin zu nachhaltigen Baumaterialien zu gehen, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Element. Und all die Materialien, die ich verwende, die ich zur Dämmung verwende, da kann ich sehr wohl darauf achten, sind es Materialien, die klassisch in ihrer Herstellung viel Energie verbraucht haben und auch viel CO2 oder andere Treibhausgase emittiert haben. Oder kann ich da nicht auch auf natürlichere Materialien zurückgreifen? Also da muss man auch auf jeden Fall als Bauherr sich nochmal Gedanken machen. Und grundsätzlich denke ich, die Hauptzielstellung sollte sein, ein Gebäude sollte nach Möglichkeit CO2-neutral sein, im Betrieb spätestens dann, da wo ich das kann. Es hängt natürlich von den Nutzungen ab, es hängt auch vom Standort ab, ganz klar. Aber wenn ich energieerzeugende Maßnahmen habe wie Photovoltaik, wenn ich energieeinsparende Maßnahmen habe durch moderne Technik, aber auch durch die geeigneten Materialien, dann habe ich einen sehr geringen CO2-Fußabdruck. Und das ist, glaube ich, das, was ein zukünftiges Gebäude haben muss.
Wir sind hier so ein bisschen in der optimalen Welt, ne? Und ich verstehe auch all diese Argumente und lese gleichzeitig in den aktuellen Nachrichten, wir haben eine Energiekrise, alle gucken bibbernd auf den Winter und im Moment sind zum Beispiel alle Kamine ausverkauft oder die Ofenbauer haben zu viel zu tun, weil sich die Leute reihenweise wieder Öfen und Kamine einbauen lassen. Und ich frage mich dann so ein bisschen, müssen wir vielleicht auch an dieser Stelle nochmal das Thema, wie kann ich denn energetisch sanieren, vereinfachen? Also Stichwort, was kann auch politisch da noch vereinfacht werden? Weil es ist, glaube ich, einfacher, sich einen Kamin einbauen zu lassen, als sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach setzen zu lassen, wo ich so ein paar bürokratische Hürden einfach vor mir habe.
Tatsächlich weiß ich gar nicht, ob das mit dem Kamin, wenn ich ein Gebäude habe und einen neuen Kamin einbauen will, ob das in der Tat einfacher ist, eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu stellen. Eine klassische ist vergleichsweise einfach, wenn ich ein Einfamilienhaus habe, und da geht es ja auch um den Kaminbauer, weil eine Wohnungsgenossenschaft oder eine Wohnungsgesellschaft hat ja eine ganz andere Form der Wärmeenergie, die sie nutzen, oder auch der Photovoltaikanlagen, die sie dann installieren könnten. Da geht es so ein bisschen um die Problematik der Betreibermodelle, also bei Photovoltaik vor allen Dingen. Ein Familienhaus ist relativ einfach, es gibt bestimmte Regularien, die kann ich einhalten, muss ein bisschen steuerlich aufpassen, dass ich das alles ordentlich mache, aber ich kann die Anlage anmelden und betreiben. Und das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Für die großen Mehrfamilienhäuser, wo entweder eine Genossenschaft der Betreiber ist oder eine Mietergemeinschaft, da gibt es Dinge, die wir auf jeden Fall auch von der Politikseite noch vereinfachen müssen, damit klar ist, dass der Strom, der am Gebäude erzeugt wird, auf dem Dach oder in der Fassade oder auch vom Balkon, von der Brüstung, dass der am Ende auch genutzt werden kann im Haus. Denn ich bin plötzlich ja auch ein Stromerzeuger und ein Strom, ich sag mal, Verkäufer, wenn ich an meine Mieter Strom verkaufe. Und das ist eine Hürde, wo viele Angst vor haben und tatsächlich auch ganz schöne Hürden nehmen müssen. Und da muss die Politik ran.
Die müssen vereinfacht werden, sagen Sie.
Auf jeden Fall.
Ja. Wie sehen Sie das, Herr Hasse?
Ja, die großen Wohnungsbaugesellschaften oder Genossenschaften, also oder einfach große Immobilieneigentümer, die haben es gleichzeitig einfacher, weil sie auf große Substanz und Flächen zugreifen können. Und gleichzeitig muss es geregelt sein, wie das läuft. Ich glaube, aus den Niederlanden beispielsweise kommen auch immer wieder Versuche sozusagen auf so fremden Dächern sozusagen in Anführungsstrichen tatsächlich Solaranlagen zu installieren und dann sozusagen über Pachtverträge die Flächen zu nutzen. Das sind auch Dinge, die offensichtlich in Deutschland nicht ganz so einfach sind, wegen Einspeisegesetz und verschiedene Anschlusszwänge und Ähnliches, ne, und eben der steuerlichen Dinge. Da muss man sicherlich einige Dinge einfacher machen, aber technisch gesehen, also ich kann das nachvollziehen, wenn jemand sagt, ich möchte nicht frieren im Winter und ich kaufe mir jetzt entweder einen Elektroofen oder irgendwie so ein Einzelstanddingen. Das mag sein, ist aber nicht die Lösung für die Zukunft, ist auch nicht die Lösung für den zweiten Winter. Wir haben ja eine sehr ausgeprägte Wärmepumpenförderung in Deutschland, und diese Wärmepumpen, die ein bisschen Restenergie dessen, was eigentlich ein KfW 70 oder KfW 55 selbst noch Haus eigentlich noch erfordert, also das sind Energiestandards, die vorgeschrieben sind für Sanierungen, für Neubauten. Diese Wärmepumpen brauchen auch Strom, und dieser Strom sozusagen dann auch durch PV zu erzeugen, ist eigentlich das Sinnvollste, was man machen kann. Neben der Waschmaschine und verschiedenen anderen Dingen ja sowieso. Wir haben einfach in der digitalen Welt so viel Stromverbrauch zusätzlich jetzt. Auch den müssen wir abfangen. Und ich glaube, da sind die Flächen, die Privatleute haben, gute Beiträge, müssen aber eben ans Netz angeschlossen sein, damit das Ganze auch in Gesamtdeutschland oder vielleicht auch in Europa funktioniert, ne?
Also ganz ohne bürokratische Hürden geht es halt einfach nicht in Deutschland. Man muss sich gut informieren und beraten lassen und ein bisschen Geld in die Hand nehmen, damit es am Ende energieeffizient wird. Wir sind jetzt sozusagen sehr viel im Heute und in dem, was kann ich heute tun, was gibt es für Möglichkeiten, viele von denen wir noch nichts gehört haben. Ich will aber vielleicht am Ende nochmal mit Ihnen so einen Blick in die Zukunft wagen und auch so über die aktuellen Forschungsfragen sprechen, die Sie beide vielleicht beschäftigen oder die Sie sich auch stellen. Also sprich, wenn wir jetzt vom Heute reden, dann sollten wir unsere Fassaden begrünen, im besten Fall noch mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach oder beides kombinieren. Was machen wir denn in 20 oder 30 Jahren? Dann ist ja die Hitze noch mehr hier angekommen, als sie eh schon ist. Was sind so Ihre Ideen, wie dann die Stadt aussieht, Herr Rau?
Oh, das geht jetzt natürlich über das Thema Grün und PV schnell hinaus.
Ja, das machen wir jetzt einfach nochmal am Ende.
Denn am Ende, also meine Vision ist natürlich, dass wir haben immer mehr einen Zuwachs von großen Städten und eine Bevölkerungsbewegung in die großen Städte. Das ist sicherlich zu erwarten. Und diese Städte müssen deswegen halt auch in der Vielschichtigkeit aller, die wir in den Städten leben, vielschichtig sein und resilient sein gegen dann die klimatischen Situationen und Extremsituationen beispielsweise. Deswegen die Zukunft, die Stadt der Zukunft hat auf jeden Fall überall, wo es geht, grüne Dächer in Kombination mit PV, hat die grünen Fassaden immer da, wo die Photovoltaik nicht so effizient ist. Ich sage mal, man kann natürlich an einem Gebäude sich an verschiedenen Fassaden auch verschieden aus spielen und sagen, PV auf der Südfassade, vielleicht auch noch an den Ost- und Westfassaden. Die Nordfassade ist für die Photovoltaik in der Regel nicht so spannend. Dafür verbrennt die Grünfassade vielleicht nicht so schnell, weil sie die direkte Sonnenstrahlung nicht hat. Vielleicht haben wir auch in Zukunft, da gibt es Forschungsprojekte, an denen wir zum Teil auch mit dabei sind, Kombinationen aus Grün und PV in derselben Fassade, weil es eben auch eine teiltransparente Front geben kann, die dahinterliegendes Grün ein bisschen schützt vor der Verbrennung und ein bisschen Schatten spendet, gleichzeitig aber eben auch, sagen wir mal, den Strom erzeugt. Das sind so Dinge, die kann ich mir sehr gut vorstellen. Also viel Grün fürs lokale Klima, extrem viel Photovoltaik an jeder Fläche, die geht. Vielleicht sogar, da gibt es auch Beispiele, obwohl ich nicht der große Favorit bin, Straßenbelag, Photovoltaik, Strom erzeugen, Radwege, Strom erzeugen. Auf jeden Fall alle überdacht.
Auf der Straße?
Genau, Straßenbelag, der selber die Solarmodule integriert hat. Das gibt es heutzutage auch schon in Forschungsprojekten, bis hin zur Realisierung erster Straßenabschnitte. Und vor allen Dingen müssen wir das gesamte Soziale miteinander anders gestalten im Hinblick auf die Mobilität zum Beispiel. Ne? Also das alte Thema, was wir haben. Und noch zum letzten, das smarte Miteinander von der Technik und von den Menschen, das ist auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, wir müssen die Energie da, wo wir sie lokal verbrauchen, auch lokal nach Möglichkeit erzeugen. Wir haben kurze Wege und wir müssen sie dann, die Energie am besten nutzen, wenn sie am günstigsten ist und wenn sie am einfachsten zu gewinnen ist. Das heißt, bestimmte Systeme arbeiten halt eben dann bei höchstem Sonneneintrag und über Smart-Systeme kann man Fahrzeuge nutzen als Laden und wieder als Zwischenspeicher. Also wir haben viele, viele Möglichkeiten.
Also was uns in der großen Breite der, nennen wir es mal, in der Klimaanpassungsszene, einschließlich der Grünleute, umtreibt, ist natürlich, wie kriegen wir mehr Grün in die Stadt und wie kriegen wir es auch unterhalten? Wie kriegen wir es gepflegt? Wer macht das? Wer bezahlt das? Ja, das heißt, dort gibt es grundsätzlich schon die Frage, wie können Städte das zukünftig leisten für ihre Bürger und oder umgekehrt, wie kann sozusagen am Ende auch Steueraufkommen umgeleitet werden, Haushaltsbudgets in diese Richtung? Das ist keine technische oder keine pflanzliche, sozusagen biologische Frage, sondern eine harte finanzielle Frage. Was uns aber in der Tat auch beschäftigt, ist, wie können eigentlich eben Gebäude an sich viel mehr beitragen zu einem besseren Stadtklima, gerade in Zeiten von großer Hitze, hohen Temperaturen. Wie können sie ihre Einwohner oder Nutzer schützen und wie können sie eben auch nach außen einen Beitrag haben? Und da wird das der spannende Part, nämlich öffentliche Infrastruktur mit Gebäudeinfrastruktur zu koppeln. Ja, sowohl im grünen und blauen Bereich, das heißt also diese grüne Wirkung und die Wasserressourcen beispielsweise. Aber es ist eben auch spannend, ob auch etwas, was wir Smart Building oder Smart City Technologien angeht, wie stark wir die nutzen können, sowohl für die Versorgung von Grün in und auf Gebäuden. Wie können wir diese smarten Technologien eigentlich auch einsetzen, einfach um Unterhaltung weniger aufwendig zu machen, zu automatisieren. Das sind Herausforderungen, mit denen wir versuchen, eigentlich diesen großen Aufwand des Mehrgrün in der Stadt dann eigentlich dauerhaft zu machen. Und dafür braucht man natürlich auch wieder Energie, eleganterweise natürlich Erneuerbare.
Aus der Photovoltaikanlage.
Genau.
So schließt sich der Kreis. Besser hätte ich es mir nicht ausdenken können. Wir sind am Ende angekommen und ich glaube, mit dieser Idee, dieser schönen, grünen, schattigen und Photovoltaik, auch, wie sagt man, bepflanzten Stadt, auf dem Dach zumindest, beenden wir einfach mal diese Folge von Berlin Research, Forschung in Berlin, der BR50 Podcast. Heute mit Björn Rau, dem Leiter der Beratungsstelle für bauwerkintegrierte Photovoltaik und mit Jens Hasse vom Deutschen Institut für Urbanistik. Für diese Folge heute war Antonia Röttger verantwortlich aus der Wissenschaftsredaktion des Helmholtz-Zentrum Berlin. Vielen Dank auch an Sie. Und Sie als unsere Hörerinnen und Hörer, Sie finden unseren Podcast auf allen gängigen Plattformen Plattformen von Apple über Google bis Spotify oder einfach auf der Seite br50.org. Immer am letzten Mittwoch des Monats gibt es eine neue Folge. Und last but not least, danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Nancy Fischer. Ich freue mich aufs nächste Mal, wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Hoffentlich ja, bei schönstem Sonnenschein im schattigen Grünen. Ich glaube, dann sind alle glücklich. Vielen Dank.
Verstehen.
Analysieren.
Lesen.
Untersuchen.
Spiegeln.
Erklären.
Entschlüsseln.
Beobachten.
Entdecken.
Informieren.
Messen.
Experimentieren.
Zuhören.
Berlin Research. Forschung in Berlin. Der BR50 Podcast.